Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Mein Name ist Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Comics, Bücher, Filme, Serien, Games und dann und wann auch mal ein wenig Star Wars. Ja, heute sind wir mal wieder topaktuell und kümmern uns um den neuesten Serienkracher aus dem Hause Amazon. Gleichzeitig nämlich auch ein mächtiges Gaming-Franchise, nämlich und natürlich Fallout. Und ich sage wir, denn mit mir hier im Ödland ist Tom, den ihr vom fantastischen Heir to the Empire Podcast kennt. Hi Tom.
Hallo.
Ja, lass uns direkt mal einsteigen und ich würde sogar ganz am Anfang direkt was vorab schicken und ich glaube, wir sollten das Ganze hier von Anfang an spoilerbehaftet besprechen, denn um das vorwegzuschicken, von meiner Seite gibt's auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung und ich gehe eh davon aus, dass eigentlich alle Personen, die hier zuhören, vielleicht die Serie schon geschaut haben. Gibt's von dir auch eine Empfehlung und dann machen wir direkt weiter.
Es gibt definitiv eine Empfehlung und ich finde, wir sollten auch Spoiler ja nicht vermeiden, weil da geht sonst einiges verloren.
Also mit quasi that out of the way, was sagt man im Deutschen, nachdem wir das geklärt haben, genau, würde man vielleicht genau sagen. Nachdem wir das geklärt haben, lass uns vielleicht mal kurz bei Fallout im Allgemeinen bleiben. Also Fallout war jetzt ja bis Anfang dieses Jahres eigentlich ein Gaming-Thema. Bist du Fallout-Fan?
Ja, würde ich schon sagen, allerdings auf relativ niedrigem Niveau. Ich habe alle Spiele mal gespielt, manche mehr, manche weniger, aber keins davon durch.
Ah, okay. Ja, ich wollte schon sagen, da bist du mir voraus, aber Fallout ist eines der wenigen Spiele, bei denen ich die ich gezockt habe, auch durchgezockt habe. Denn ich habe die ersten, also Fallout 1 und 2, habe ich mal so angezockt irgendwann, als die in einem Bundle gab. Aber ehrlicherweise war es mir ein bisschen zu oldschool. Und dann habe ich auch schon mal in meiner Top-Videogames-Folge erzählt. Ich glaube, ich bin mit Fallout New Vegas eingestiegen, habe ich durchgezockt. Fallout 3, Fallout 4 und auch Fallout 76 habe ich die Haupthandlungen durchgespielt. Fallout Tactics habe ich, glaube ich, ausgelassen, ja. Und ich würde auch sagen, ich bin großer Freund der Serie, bin aber auch kein Lore-King, ja. Möchte ich vielleicht sogar gleich sagen, falls es hier mal wieder nicht hundertprozentig akkurat wird mit den Zeitabläufen oder den Details, ja, dafür gibt es spezielle Kanäle, nicht hier. Was macht für dich Fallout so aus? Weil ich finde, es ist schon sowas, was ja es sticht ja schon so ein bisschen raus aus den ganzen anderen RPG-Geschichten. Ne? Und das sollte man vielleicht nochmal kurz für die sagen, die es wirklich noch nie gespielt haben, aber die Serie jetzt geschaut haben und sich interessieren. Das ist ja ein klassisches RPG, ne, von Bethesda, also so ein bisschen wie Skyrim im Apokalypse, würde ich mal sagen. Ne?
Ja, mit einem kleinen Kniff eben, dass es so ein Future-Punk oder wie soll man sagen, so Retro-Sci-Fi oder so Elemente noch mit drin hat. Also das macht's ja relativ einzigartig, das Setting. Ansonsten zu den Spielen habe ich schon eine Beziehung. Also ich würde es noch mal unterscheiden zwischen den Spielen von Black Isle, nämlich die ersten beiden. Und ich glaube, Tactics, das erste, kam auch von denen. Und dann wurde das die ganze Marke von Bethesda übernommen und das ist ja dann rein von den Mechaniken und vom Gameplay schon noch mal was anderes. Ich mag aber beide Systeme, wenn man das so nennen möchte. Die Reihe hatte bei mir nur das Pech, dass es um die Zeit, wo es immer rausgekommen ist, gerade auch andere coole Spiele mit ähnlichen Mechaniken gab, wo mir das Setting einfach mehr gefallen hat. Also im Falle von Fallout 1 und 2 war das zum Beispiel Baldur's Gate und bei Fallout 3 gab es ja dann auch Oblivion und später dann Skyrim und so, die ähnliche Mechaniken haben. Und so habe ich die Spiele schon immer gespielt, aber sie haben mich nie lang genug gefesselt, als dass ich sie wirklich durchgehalten hätte. Und mir ging diese schräge Art, oder was heißt, ging es jetzt falsch, aber irgendwann hatte ich nicht mehr so die Muße für diese total durchgeknallten Stories, die es da gibt. Und da gefallen mir manchmal einfach so stringente Handlungen, wo die ganzen Charaktere und so etwas mehr generisch sind und nicht so krass ausgefallen, manchmal besser. Und also das ist so meine Beziehung zu dem ganzen Franchise. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sind das tolle Spiele, die mir auch immer wieder Spaß machen, wenn ich sie spiele, aber halt nur für einen begrenzten Zeitraum meistens.
Ja, siehst du, bei mir ist es nämlich genau das, was du gesagt hast, was dir besser gefällt. Also sprich die, sag ich mal, eher so klassischen RPGs, ne? So klassisches Fantasy, High Fantasy oder sowas. Das ist genau das, was jetzt auch gerade konkret bei Baldur's Gate zum Beispiel. Ich mag das schon, ja, aber es ist mir halt so zu Standard eigentlich. Und das ist genau das, was ich bei den Fallout-Spielen oder generell beim Fallout-Setting halt so mag, ja, dass es zwar Postapokalypse ist, aber das wäre vielleicht auch schon so ein bisschen so ein ausgelutschtes Thema, ne? Aber dadurch, dass wir uns ja in so einer Parallelwelt befinden, die so, würde ich mal sagen, in den 50er, 60ern sich ja quasi aus unserer Welt abgespaltet hat und halt aber so diese ganzen, dieses Design aus den 60ern ist ja noch extrem präsent, obwohl wir in der Zukunft schon sind. Ja. Das gefällt mir so extrem gut, also diese Autos, die aussehen wie alte Muscle Cars oder sowas, ne? Und halt dann auch dieser Fallout-typische Humor, der manchmal vielleicht schon ein bisschen drüber ist und auch auf die Nerven gehen kann, ja. Aber das ist genau das, was mir an der Welt so gefällt, ja, dass es eigentlich so relativ absurd ist, ja. Immer irgendwie sich nicht so 100% ernst nimmt. Das gefällt mir so ein bisschen besser als diese klassischen Fantasy-Nummern irgendwie einfach. Und deswegen habe ich es genau, bei mir ist es genau andersrum. Ich spiele die anderen Spiele ganz gerne, aber was mich wirklich fesselt, ist einfach diese Welt und was es da immer zu entdecken gibt.
Ja, ich denke, das ist halt auch eins der großen Alleinstellungsmerkmale von Fallout, eben diese 50er Jahre. Also wir befinden uns aktuell irgendwie so in den 2070er, 77er Jahren, glaube ich, während der Serie. Und wir sind aber auf dem technologischen Stand von, ja, 1950 ungefähr. Und was ich jetzt oft gelesen habe in der Vorbereitung und auch gehört habe, in der Fallout-Welt hat diese Digitalisierung nicht stattgefunden. Also es wurde nie ein Mikrochip entwickelt und sowas. Und es ist also alles, was es da gibt, ist so, wie man sich in den 1950ern das Jahr 2000 oder 2077 vorgestellt hat. Und das ist schon cool. Ja. Also ich verstehe, dass man das toll findet. Und das ist auch, wie gesagt, nicht das, was mich stört, sondern eher so diese krass abgedrehten Stories. Ja. Also ich kann es auch nachvollziehen, wenn man das feiert, aber mir wird es dann ab und zu einfach ein bisschen zu viel.
Ja, da kommen wir vielleicht dann, was die Serie anders macht, genau bei dem Punkt, kommen wir vielleicht, glaube ich, nochmal zurück. Mini-Korrektur, und ich sag's nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil ich mir vorhin extra nochmal die Timeline aufgemacht habe. Ich glaube, die Serie spielt hauptsächlich im Jahr 2096. Und dann natürlich, eigentlich hast du recht, weil wir haben natürlich dann später auch nochmal die, wenn es quasi zurückgeht in die Vergangenheit, und das ist natürlich, muss ja irgendwo um 77 rum sein, weil wenn ich nicht komplett falsch bin, ist ja der Krieg, beziehungsweise die Bombe war ja 2077.
Genau.
In der Fallout.
Ja, ja, das hatte ich jetzt so im Kopf. Da fängt der große zweistündige Krieg an, in Anführungszeichen.
Genau. Ja. Ja. Nee, aber gut, also da haben wir jetzt mal so ein bisschen geklärt, wo wir generell zum Thema Fallout stehen. Und dann lassen wir direkt zur Serie switchen. Ja, und ich glaube, da, wie gesagt, wir gehen jetzt, glaube ich, dann irgendwie, wenn es sich anbietet, auch in die Spoiler rein auf jeden Fall, weil man kann die Timeline nicht anders besprechen und, glaube ich, auch viele Highlights nicht. Aber vielleicht trotzdem mal ganz kurz die Eckdaten abgeklopft, beziehungsweise ein bisschen Credits an die Leute, die es gemacht haben. Ne? Also involviert sind ja unter anderem Jonathan Nolan, der Bruder von Christopher Nolan, aber das ist ja für sich erstmal noch keine Referenz, aber der hat ja auch bei Westworld ziemlich viel gemacht. Mhm. Und Westworld ist ja auch eine coole Serie. Ich glaube, fällt ja am Schluss auch ein bisschen ab. Aber ich habe den Anfang nur geschaut, muss ich auch zugeben. Finde ich aber cool. Und den alten Film mag ich auch sehr gerne.
Ja, ging mir da ähnlich. Kann ich auch bestätigen. Also die erste Staffel fand ich noch super, die anderen dann war nicht mehr so meins. Meine Frau hat es sehr gut gefallen, aber.
Ja, und dann, glaube ich, die Main-Credits fürs Writing haben irgendwie Graham Wagner und Jess Hawkins. Ehrlicherweise, Jess Hawkins, auch nachdem ich auf IMDb geschaut habe, sagt mir gar nichts, aber Wagner zumindest hat bei Silicon Valley auch mitgemacht und ist auch wieder eine Serie, die ich sehr mag. Und die auch vom Humor her dann eigentlich so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt. Und dann noch gibt's noch ein paar Leute, Jennifer Robertson-Dorrit, keine Ahnung, die hat bei Captain Marvel und Tomb Raider mitgeschrieben. Der Tomb Raider-Film, ehrlicherweise fand ich den gar nicht so schlecht, dieser von vor ein paar Jahren. Und die restlichen Leute, die haben so in den üblichen Serien mal hier und da was mitgemacht, ne? Aber ich würde mal sagen, so die drei sind so die, also Nolan, Hawkins, Wagner vielleicht, die drei, die auch die Main Credits kriegen, die auch so am profiliertesten sind scheinbar in der Industrie. Genau, und man hat auch, glaube ich, sehr eng, ne, mit Bethesda Studios zusammengearbeitet, weil der Anspruch der Serie, und da können wir vielleicht gleich mal drüber sprechen, der Anspruch der Serie ist ja auf jeden Fall, dass sie im offiziellen Fallout-Kanon stattfindet und reinpasst und sich in die Timeline der Games komplett reinfügt. Ne? Also ich glaube, gibt es auch irgendwie so ein Zitat von Todd Howard, der so der Bethesda Studio Head ist und auch bei Fallout die Hand drauf hat und hat gesagt, ihm war es extrem wichtig, dass man von Anfang an das Ding so angeht, dass es quasi in die Lore reinpasst und die Spiele ergänzt. Und ich glaube, es gibt ein kleines Thema in der Timeline, wo man drüber diskutieren muss und wo ja auch im Internet diskutiert würde. Aber ansonsten ist es ja scheinbar so, um es jetzt dann nochmal einzusortieren in die Timeline. Also wir haben zum einen Teil der Serie, der quasi in die Anfänge reinschaut. Das ist eben 2077 plus minus, ne, bevor quasi die Bombe oder der Krieg losgeht. Da sehen wir so ein bisschen das frühe Leben von einigen der Protagonistinnen. Und dann die eigentliche Haupthandlung oder der zweite Handlungsstrang, der spielt, glaube ich, tatsächlich nach Fallout 4. Also ich habe gesagt, irgendwie so 2096 heißt's ja. Oder sieht man auch auf ein paar Tafeln und einfach kurz vielleicht als Referenz, 2087 wäre Fallout 4. Also ist es eigentlich die meisten Sachen scheinbar nach allen anderen Spielen. Ja. Was man da vielleicht überlegen müsste, ist, es gibt auf jeden Fall ein relativ relevantes Event, wo, glaube ich, im Moment noch ein bisschen diskutiert wird, passt es überhaupt zur Timeline der Spiele und findet es davor oder danach statt. Und das ist quasi die Zerstörung der Stadt Shady Sands. Wir springen jetzt zwar schon in medias res direkt, ne?
Ja.
Aber Shady Sands ist ja quasi, um das vielleicht nochmal zu kurz erklären, wenn ich das mir nicht richtig erinnere, ist es ja quasi so der erste Versuch, die Zivilisation nach dem Krieg wieder aufzubauen.
Ich glaube, Shady Sands ist eine Stadt, die ursprünglich vom Protagonisten aus Fallout 1 dann gegründet wird. Also wenn ich mich recht entsinne, startet man Fallout 1 in der Vault und der Protagonist muss dann die Vault verlassen, weil der Wasserchip kaputt geht oder sowas und gründet dann gegen Ende des Spiels oder nach dem Spiel diese Stadt. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch alles, sonst werde ich in der Luft zerrissen. Und das ist dann im weiteren Verlauf der Geschichte auch eine große Stadt in der NCR, also die New California Republic. Und diese Stadt wird dann irgendwann zerstört. Und das sieht man dann auch in der Serie und warum und weshalb, wieso. Und das passiert, glaube ich, 2077, richtig?
Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das passiert auf jeden Fall, das passiert auf jeden Fall später als 2077.
Wir sind ja 200 Jahre in der Zukunft.
Genau. Also das muss irgendwo um die Ereignisse zwischen Fallout New Vegas und Fallout 3 oder kurz danach eigentlich stattfinden, weil, und ich glaube, das ist der Stein des Anstoßens, ne, in Fallout New Vegas gibt's Shady Sands, glaube ich, noch. Oder wird's auch drauf Bezug genommen.
Ja,
und genau. Und in der Serie wird's ja zerstört. Also, gut, aber die Serie, muss man ja dazu sagen, erstreckt sich ja auch über einen längeren Zeitraum, ne, weil auch wieder die Zerstörung der Stadt, das macht ja quasi der Vater der Hauptcharakterin Lucy er muss es ja irgendwann gemacht haben, sie muss nicht notwendigerweise sogar schon gelebt haben zu dem Zeitpunkt. Naja, also da wird die Timeline so ein bisschen fishy vielleicht, aber alles in allem, glaube ich, ist der Anspruch, dass es sich alles in die normale Timeline einfügt.
Ja, also ich glaube, sie hat schon gelebt, weil irgendwie wird doch so eine Anspielung gemacht, dass sie dann in der Vault die Sonne sieht und denkt erst, dass es die Lampe ist an der Decke. Und ich habe das so gelesen, dass sie dann in diesem Backflash dann merkt, dass sie mit ihrer Mutter, glaube ich, in Shady Sands war. Aber das ist jetzt nur meine Interpretation. Ich kann mich da täuschen. Und was, wo ich jetzt immer durcheinander gekommen bin, also 2077 ist da, wo die Bomben hochgehen und 200 Jahre später spielt dann Fallout 3, glaube ich, also 2277, allerdings an der Ostküste in diesem Capital Wasteland und dort, wo wir uns jetzt befinden, sind wir eben an der Westküste in diesem New California Republic Territorium. Und da gibt es eben diese Stadt Shady Sands und die taucht auch schon in den ersten und zweiten Teil auf. Und die ganze Debatte um New Vegas und so weiter, das hast du ja gerade erklärt. Obwohl ich jetzt auch ein Interview gelesen habe, in dem drin stand, dass es nicht bedeuten muss, dass sie das Shady Sands mit dieser Atomexplosion gemeint war, sondern dass das auch irgendwie anders zu deuten sein kann, aber da stecke ich nicht tief genug drin. Also es gibt schon Wege, sich das zurechtzulegen.
Ich will auch ehrlicherweise sagen, und das war eigentlich der Punkt, zu dem ich hinarbeiten wollte, bevor ich mich in dieser Timeline verloren habe, mir ist es ehrlich gesagt auch nicht so wichtig, weil ich finde, und vielleicht mal jetzt genereller zum Thema Umsetzung auch zu kommen, oft gibt es immer so Kritik, gerade bei so Buch- oder Serienumsetzung, das ist nicht hundertprozentig genau das, was im Spiel gesagt wurde, was im Buch geschrieben ist. Aber ich finde, es geht ja gar nicht darum. Es geht ja eigentlich darum, dass man quasi die Welt oder das Setting übernimmt, ne, und darin dann hoffentlich eigenständig irgendeine gute Geschichte erzählt. Und ob das dann in jedem Detail hundertprozentig zu dem passt, was wir über 25 Jahre Videospielgeschichte auf den Terminal-Screens lesen durften, das finde ich dann nicht so ganz dramatisch. Das finde ich aber ehrlich gesagt immer so ein bisschen so eine kleinliche Diskussion im Internet, die dann immer direkt aufgeht.
Ja, absolut. Und ich finde, sie haben sich in sehr, sehr vielen Aspekten sehr gut an die Timeline gehalten. Ihr habt das gerade gemerkt, ich komme da auch durcheinander, weil ich nicht so super negativ im Thema drin bin, aber ich habe vorab ein bisschen was nachgelesen und so, und das hat für mich alles schlüssig ausgesehen. Und wenn jetzt ein kleines Detail auf irgendeiner, es ist ja nur ein Standbild in der Serie, wo man das rein interpretieren kann, nicht stimmt, dann vergebe ich das den Machern.
Aber ich finde, und da vielleicht dann mal den Punkt gleich weiterzumachen, ich finde für mich als Fallout-Fan, wenn auch mit Sicherheit kein Hardcore-Fan, ja, haben sie es wirklich geschafft, jetzt diese Welt und das Feeling sehr gut irgendwie zu übertragen. Ne? Also ich finde gerade am Anfang, wenn in den ersten paar Folgen, wenn so ein bisschen die Welt gezeigt wird, der Vault und auch was darüber hinaus so passiert, also es fühlt sich eigentlich wirklich alles sehr nah an der Welt, wie man sie auch im Videospiel gefühlt hat, an. Ein paar Sachen sind halt verändert, weil es einfach eine Serie ist und kein Computerspiel, aber im Prinzip glaube ich schon, dass man sich extrem viel Mühe gegeben hat, wirklich das so getreu wie möglich dem Ganzen umzusetzen. Ne? Also es gibt ja, Fallout ist ja zum Beispiel dafür bekannt, dass es halt viele total abgedrehte Waffen gibt, ne, die man sich halt aus Sachen zusammenbastelt, die man im Ödland findet. Das kommt da einige Male vor und die Waffen sehen wirklich fast aus wie im Videospiel. Der Vault an sich, die ganzen Sachen mit den Terminals, also sprich diese alten Analogcomputer sind es ja nicht, ne, aber halt diese, was bei uns in den 70ern, 80ern sozusagen an Computern existiert hat, ne? Ich finde, es ist alles richtig gut gemacht. Also ich finde, man merkt schon, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, das gut umzusetzen, ja.
Gebt ihr da absolut recht. Und da sind wir auch schon beim zweiten großen Kritikpunkt, wo sich viele Leute irgendwie aufgeregt haben, dass es so unglaublich viel Fanservice sei. Das kann ich nicht wirklich nachvollziehen, weil der Fanservice hier auch gut gemacht ist, finde ich. Also da gibt's ja wahnsinnig viele Zitate an die Spiele. Also ich habe jetzt zum Beispiel Fallout 3 am allermeisten gespielt von den Titeln. Und wenn man die Spiele gut kennt und die Sachen kennt, die da drin vorkommen, dann habe ich mich immer gefreut, da was zu entdecken. Also es geht bei Nuka-Cola-Automaten los und geht hin bis zu Radaway, also diese Art, ne, wie sagt man, dieses Medikament oder diese Blutreinigung, wo man dann weniger Strahlung hat und so. Und das kann man da alles entdecken. Die Power Armor, die einzelnen Waffen, der Vault-Anzug, der Pip-Boy, die ganze Ästhetik haben wir schon angesprochen und das hat einfach nur Spaß gemacht, das anzuschauen. Und da finde ich, ist der Fanservice auch völlig in Ordnung. Ich will ja auch, wenn Fallout draufsteht, Fallout 10 und nicht irgendwas anderes, dann brauche ich mir nicht Fallout anschauen. Also da verstehe ich die Kritik ehrlich gesagt gar nicht.
Zumal würde ich mal sagen, das ist auch benötigt, der Fanservice in gewisser Weise, weil du musst ja diese ganze Welt und diese ganzen Sachen auch den Leuten zeigen, die Spiele halt nicht gespielt haben. Und deswegen ist es ja zum einen für uns, die wir die Videospiele kennen, ne, ist es dann immer ein ganz schöner kleiner Moment, wenn man die Sachen erkennt, aber für die Leute, die Spiele nicht kennen, ist es ja wichtig einfach, weil, ja, das ist ja das Worldbuilding, was man in den Videospielen kennt, das braucht man ja da auch, ja. Und ich denke, generell gibt es ja eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, ne, für so eine Umsetzung kannst du den einen Weg gehen, dass du quasi sagst, okay, ich nehme das Setting und erzähl dann aber wieder was komplett anderes nur in diesem Setting und lass quasi die Details so ein bisschen außen vor. Mein Gefühl ist, dass zum Beispiel Last of Us das gemacht hat. Die haben ja sich zum Beispiel entschlossen, den Zombie-Teil nicht rauszulassen, aber der hat ja keinen Fokus, ne, sondern die Zeitlinie von Last of Us und das Setting, aber dann darin halt eine Geschichte zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, bei Fallout hat man, klar, es geht auch drum, eine Geschichte zu erzählen, aber es geht noch viel, viel mehr drum, halt diese absurde Welt auch ein bisschen zu zeigen, die ganze Zeit, ja, neben der Geschichte. Und deswegen passt es für mich auch, dass diese Sachen vorkommen. Und das ist ja nichts Schlechtes dann in dem Fall der Fanservice,
ja. Ja, absolut. Wobei man auch sagen muss, Last of Us und Fallout unterscheiden sich für mich halt dahingehend, dass Last of Us als Erzählung ja relativ festgezurrt ist. Also die Kernpunkte dieser Geschichte, der Anfang und das Ende von Last of Us, sind ja sehr, sehr ähnlich zum Spiel. Klar, die haben hier und da noch sehr viel ausgebaut. Ich fand die Serie grandios, also eigentlich besser als das Spiel sogar noch. Und bei Fallout ist es ja so, dass du schon einen groben Handlungsstrang hast, in den ersten beiden Spielen vielleicht noch etwas stärker auf die Story fokussiert, aber spätestens mit Teil 3 ja dann in dieser Open World bist. Und da passiert genau das, was du beschrieben hast, nämlich, dass du diese ganze Atmosphäre durchlebst, wie ist es in der World. Also ich finde, Fallout 3 hat wahrscheinlich eins der besten Videospiel Intros überhaupt, also der ganze Prolog von Fallout 3 ist ja der Hammer, wie du da in der Vault lebst und aufwächst und sowas. Und genau solche Sachen haben sie unglaublich gut transportiert in der Serie, finde ich. Also das meine ich, wenn ich sage, das hat mir einfach Spaß gemacht, das zu sehen, weil ich habe in der Serie Charaktere begleitet, die ich in Fallout 3, Fallout 4 auch gespielt habe. Das hat sich für mich wirklich sehr, sehr ähnlich und vertraut angefühlt. Und das fand ich cool. Das hat einfach Spaß gemacht.
Ich würde sogar sagen, das haben sie mit den Hauptcharakteren der Serie eigentlich auch ganz gut gelöst. Weil es gibt ja im Prinzip, wenn man Fallout spielt, in der Regel hast du ja quasi entweder bist du quasi jemand, der sich relativ schnell die Power-Armor holt und das Ödland stapft und alles platt macht. Und dafür haben wir ja eigentlich Maximus, ja, der auch genau wie den Spieler am Anfang überhaupt nicht mit der Power-Armor umgehen kann, weil er sie nicht auf dem normalen Weg quasi sich erarbeitet. Also der wäre quasi so die Repräsentanz derjenigen, die auf die Power-Armor gehen und deshalb spielen. Dann haben wir Cooper, den Ghoul, ne? Der ist so für mich eher so der Lone Gunman, den man halt spielen kann. Ja?
Der Ganzlinger, ja.
Genau, der Ganzlinger, das ist immer so mein Lieblingscharakter eigentlich, wenn ich solche Sachen spiele.
Ich auch.
Und dann haben wir Lucy und die ist ja eher so, ja, was ist die? Du bleibst eigentlich so ein bisschen in diesem Vault-Bewohner, ne, Ding und schlägst dich so durchs Ödland.
Ja, so ein bisschen der Charisma-Skiller mit Intelligenz vielleicht, ja, Terminals hacken und
genau.
Und überreden und läufst halt in deinem Vault-Overall durch die Gegend so.
Übrigens gibt's da auch eine Szene, ich weiß nicht in welcher Folge, das muss in der zweiten Folge, wenn sie das erste Mal auf den Cooper Howard als Ghoul trifft. Das ist so die einzige Szene, wo ich mir denke, wenn man vielleicht die Spiele nicht gespielt hatte, ist man so ein bisschen verwirrt, weil sie trifft dann auf ihn, ja, und dann will er gleich auf sie schießen und dann textet sie ihn ja mit so einem kurzen Monolog irgendwie zu, wo sie ihm erklärt, warum er jetzt eigentlich gar nicht mit ihr kämpfen muss und das alles unnötig ist. Und meiner Meinung nach ist das so eine Szene, die so ein bisschen darauf anspielt, wenn du halt quasi über Charisma oder halt Intelligence im Dialog quasi in dem Kampf aus dem Weg gehst, was du ja gerade in New Vegas und Fallout 3 oft machen kannst, ja. Mhm. Was aber, glaube ich, wenn du die Spiele nicht gespielt hast, dann fragst du dich so kurz, hä, was war das jetzt eigentlich? Aber ich fand es eigentlich auch ganz charmant gemacht irgendwie.
Ja, genau, charmant ist das richtige Wort. Also ich fand das da auch noch ganz cool. Es hatte halt sowas von einem gescheiterten Wurf, ne? Irgendwie Charisma war nicht hoch genug oder so. Ja, genau. Also das kam bei mir da auch rüber, aber ich glaube, die Szene funktioniert auch so ganz gut, weil sie ja echt so total naiv in dieses Wasteland kommt und immer noch so auf 50er Jahre Diplomatie, ich bin in der World groß geworden, so drauf ist. Und netter Funfact übrigens, weil du gesagt hast, man kann das machen in 3 und 4, in 1 und 2, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, kann man das Spiel komplett gewaltfrei durchspielen, indem du nur Dialoge führst. Also das
Ja,
das geht.
Ja, das kann ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe es nur deswegen gemeint, weil zum Beispiel gerade in Fallout 76, ja klar, da gibt's ja auch keine NPCs mehr. Mhm. Da geht's dann eigentlich nur noch sich drum durchzuballern. Ja.
Also. Ja, das haben ja auch viele Fans kritisiert, ja. Dass ja. Das mit fortlaufender Reihe ist immer mehr auf Geballer auswadern. Aber ja. Es ist, wie es ist.
Die Hauptcast, ne, also wir haben, wie gesagt, wir haben eigentlich so drei Hauptcharaktere, die immer mal wieder sich überlappen in der Handlung. Also wir haben Lucy, die kommt aus dem Vault und ist ganz klassisch, auch wieder ganz klassischer Fallout-Plot eigentlich, ne, sucht ihren Vater, der verschwunden ist, weil, weil er entführt wird am Anfang. Das ist ja wirklich dann ein 1:1 Fallout-Spiel. Man sucht ja entweder irgendjemanden oder irgendwas.
Ja, also in Fallout 3 war es der Vater, in Fallout 4 der Sohn.
Oder dann eben am Anfang ist es dieser Wasserchip oder was, der kommt ja tatsächlich auch nochmal vor.
Genau, ja, der geht dann kaputt, das ist halt ein Zitat an Fallout 1, ja.
Die finde ich, Lucy, finde ich auch schon mal richtig cool, ja. Die wird gespielt, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, von Ella Purnell heißt die. Die ich auch schon in Yellow Jackets, was ich auch eine sehr gute Serie fand, gesehen habe. Und die macht es wirklich richtig gut, weil die spielt ja dieses naive und blauäugige, die hat auch noch so riesen Augen, ne?
Ja.
Also schöne Augen. Nicht, dass man es jetzt falsch versteht, aber die spielt das auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir Maximus, Aaron Morton heißt der Schauspieler. Der ist ja quasi erstmal Knappe der Bruderschaft, also Brotherhood of Steel, und dann, wie soll man sagen, Fake-Ritter, indem er sich die Rüstung erschleicht oder durch einen Zufall / Unglück in die Rüstung kommt, ne? Finde ich auch sehr cool. Und dann haben wir noch eben den Ghoul, Cooper Howard, ja. Ja, von Walton Goggins. Das ist übrigens so ein Schauspieler, kommt mir mega bekannt vor, aber ich hätte nie sagen können, wo ich den schon mal gesehen habe. Aber so ein Gesicht, das sieht man immer mal wieder in irgendwelchen Serien.
Ja,
das
hat Gefühl. In 100.000 Sachen mitgespielt. Glaube ich.
Und die finde ich alle drei, die passen eigentlich alle drei ganz cool. Ich würde sogar sagen, dass das Maximus am ehesten so ein bisschen abfällt, aber das hängt auch damit zusammen, dass er in der Serie als Charakter einfach mir nicht so richtig sympathisch erzählt wird. Kann aber jetzt der Schauspieler nichts für, das ist halt auch ein bisschen die Rolle. Aber ich finde gerade der Ghoul ist wirklich, passt wie die Faust aufs Auge, und sie als Vault Dweller auch mega. Ja,
ja, würde ich auch sagen. Also gerade Cooper Howard hat ja diese Doppelrolle quasi, einmal als Mensch noch und dann 200 Jahre später als der Ghoul. Super geschrieben, super dargestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich Lucy oder ihn cooler finde tatsächlich. Maximus, ja, fand ich einfach okay gut. Und wir haben natürlich Dogmeat vergessen.
Oh ja, stimmt, Dogmeat.
Auch ein super Charakter, wenn man so möchte.
Und wer eigentlich für mich so das kleine Highlight ist Thaddeus, der am Anfang auch ein Knappe in der Bruderschaft ist und dann später wieder auf Maximus trifft und dann sozusagen sein Knappe wird, wenn er denkt, er wäre ein Ritter. Und den Thaddeus finde ich auch mega geil. Ich finde auch den Schauspieler einfach so witzig. Der hat auch schon in der Serie Superstore, spielt der auch mit. Da spielt er eigentlich genau die gleiche Rolle, genau die gleiche Art. Ja, ich glaube, der spielt sich einfach selbst vielleicht so ein bisschen. Hätte ich mich auf jeden Fall immer wegschießen können, wenn der Screentime hatte.
Ja, war auf jeden Fall ein guter... Ja, Comic Relief, kann man das so sagen?
Ja, doch,
ein bisschen, ja.
Jetzt kommen wir vielleicht sogar in dem Zug schon zu ein, zwei kleinen Kritikpunkten, die ich hätte. Eine Sache, die ich nicht so überzeugend finde, war mal wieder quasi der Nemesis oder die Bösewichtin. Ne? Also wir haben ja am Anfang quasi, geht es ja damit los, dass der Vault, in dem Lucy mit ihrem Vater, ihr Vater ist dort Aufseher, erlebt, überfallen wird von, was wir eigentlich, ich würde sagen, Raider. Wir denken, es sind Raider, ne? Oder sind Raider?
Es sind, glaube ich, schon Raider, ja.
Genau, und da wird er entführt und dann irgendwie kommt halt raus, dass es, dass dahinter steckt eben quasi die Bösewichtin, wie heißt sie, irgendwas mit M? Oh, Moldaver.
Ja.
Schon mal schlechtes Zeichen, weil ich den Namen nicht merken kann.
Ja, stimmt eigentlich, ja.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, das hat nicht so richtig gezündet bei mir irgendwie. Ich fand, die Motivation und alles, was am Schluss erklärt wird, dass sie quasi die Energiequelle für die Menschheit oder zumindest für die Region irgendwie sicherstellen will und nicht das will, dass es in die Hände von irgendeiner von diesen Factions fällt, die dann das für ihre eigene Macht nutzen und so weiter. Alles gut, kann ich auch verstehen. Aber ich verstehe nicht, warum die dann am Anfang quasi diesen Vault so überfallen und alle Leute abschlachten. Dann spielt sie in der Vergangenheit ja auch nochmal so ein bisschen so eine Rolle als so eine Anführerin von so einer, nicht eine Rebellengruppe, aber zumindest irgendwie so.
Ja, so eine sozialistische, kommunistisch angehauchte Society irgendwie. ja, die halt in die dieser hyperkapitalistischen Welt so ihr, ja, ihre Kritik anbringen. Und irgendwie ist sie aber auch Wissenschaftlerin, weil sie hat ja diesen endlos Energie, wie heißt es, kalte Fusion Technologie da entwickelt und so. Ja, ich verstehe die Kritik tatsächlich an der Stelle. Ich konnte dann auch nicht, also während der Serie ist es mir gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Erst als ich mich dann im Nachgang nochmal so reingedacht habe in die ganze Serie, wie die so gelaufen ist, kann ich es auch nicht mehr verstehen, wieso sie da einbrechen und warum sie dann den Vater entführen und sie dann dort lassen oder warum sie dem Vater überhaupt die Wahl lässt. Also sie sagt ja, entweder kommst du mit oder die oder sie bringt alle um oder irgendwie, ja, verstehe ich jetzt auch nicht mehr so ganz. Also,
das hat für mich nicht so hundertprozentig zusammengepasst, auch ehrlicherweise ihre Rolle in der Vergangenheit. Ich glaube, da wollte man zu viel in eine Person reinschreiben, ja. Und dann gab es so ein bisschen Mischmasch. Aber ich sag mal, das ist wirklich jetzt auch schon wieder das berühmte Jammern auf hohem Niveau.
Ja.
Weil es gibt eigentlich so gesehen ja auch schon genug andere coole Bösewichte, weil letztlich eigentlich Voltec wird ja richtig als Bösewicht etabliert. Als Bösewicht etabliert ist das richtige Wort, wenn man klug klingen will. Und auch vor allem einer von den Leuten, wie heißt er, ist Bud oder wie immer, wie auch heißt er, oder Buck oder sowas.
Wen meinst du jetzt genau?
Derjenige, der sich dieses Programm ausdenkt und der dann quasi am Schluss Overseer von einem der Vaults ist, aber nur noch ein Gehirn in so einem kleinen Mini-Roboter.
Der Vorsitzende da von Voltec, meinst du? Ja, mir fällt der Name jetzt auch nicht gerade auch nicht ein.
Das wäre für mich der perfekte Bösewicht gewesen, wenn zum Beispiel Moldaver gar nicht diese Rolle gehabt hätte, ja, sondern er quasi da als Staubsaugroboter mit Hirn, Bud Askins heißt er. Wenn der quasi das alles gemacht hätte, das hätte auch wieder so richtig zu Fallout gepasst, wie zum Beispiel Dr. House in New Vegas oder so, ne? Ja. Dass du so einen absurden Bösewicht hast. Das hätte mir gut gefallen eigentlich.
Ja. Stimmt, aber irgendwie passt das auch zu Fallout. Also, dass es dann wieder nicht so ist und irgendwie, da ist ja auch ganz viel in dem Universum dann auch nicht rational. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso lebt die eigentlich noch? Also, ist die auch ein Ghoul oder keine Ahnung, war die irgendwie...
Stimmt, jetzt, wo du sagst, ist ein guter Punkt, die ist ja 200 Jahre alt oder so.
Ja, eben, also, oder war die auch irgendwie eingefroren,
Strange, ja, das stimmt. Also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der in Staffel 2 dann eigentlich erläutert werden müsste. Weil ich meine, sowas, also das passierte nicht zufällig, ne? Also dafür gibt es genug Script-Doctor, die auf sowas draufschauen.
Ja, ich denke, das kriegen wir relativ bald erklärt in der zweiten Staffel, könnte ich mir vorstellen.
Aber wir haben kurz über Voltec gesprochen und das ist ja noch der zweite Punkt, der irgendwie im Internet gerne mal ein bisschen kritisiert wird, ne? Also in der traditionellen Fallout-Lore ist es ja so, wie du am Anfang gesagt hast, es gibt irgendwann den Krieg zwischen China und den USA. Eigentlich auch schon relativ visionär, dass man das sich vor 20 Jahren schon so überlegt hat, ne?
Ja, 30 eigentlich, ja.
Ja, und stimmt, 30, ja. Und in dem Zuge, ja genau, und die Chinesen sind, glaube ich, dann diejenigen, die als erster die Bombe droppen, sozusagen. Und
das weiß ich gar nicht so genau, ob das so konkret benannt wird. Also es kann sein, dass China das tatsächlich ist in der Lore, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber du kommst jetzt sicher gleich auf den Punkt, dass Voltec die Bombe selbst zündet und das wurde so eigentlich gar nicht gesagt in der Serie, oder? Also.
Nee, genau. Also ich finde, zum einen wird's nicht, sie denken drüber nach, ja, aber die denken ja bei vieles nach. Es wird aber nicht gesagt, dass sie's machen.
Ja.
Also erstens, es könnte immer noch sein, dass alles genauso ist wie in den Fallout-Spielen, wo man's ja vielleicht auch, du hast recht, da weiß man's vielleicht auch nicht hundertprozentig. Aber eigentlich kommt man da auch wieder an den Punkt, den ich am Anfang gemacht habe. Ich finde es auch relativ unerheblich, ob es genauso ist wie in den Spielen oder ein bisschen anders. Zumal ja wirklich, es geht ja auch gar nicht drum, ob sie es wirklich machen. Es geht ja drum, sie sind, sag ich, so geldgierig, ja, dass sie bereit sind, das zu machen, einfach nur um ihr Business zu schützen. Ja. Und ob dann jetzt tatsächlich in der Timeline jemand anders die Bombe früher geschmissen hat oder nicht, ist dann ja auch komplett wurscht.
Genau, also ich denke, da muss man auch nochmal vielleicht auf die Lore kurz eingehen. Die Welt, in der wir uns da befinden, ist halt Turbo-Hyper-Mega-Kapitalismus. Also da gibt's wirklich überhaupt kein Halten mehr. Und wer die Spiele gespielt hat, der weiß, dass der Profit und die Umsätze über allem stehen oder die Gewinne, besser gesagt. Und ich weiß es nicht mehr, in welchem Spiel das war, aber da wären Arbeitsunfälle vertuscht, ein Menschenleben ist überhaupt nichts wert, Gewerkschaften gibt's nicht. Alles ist halt nach außen hin super hui und toll und cool, aber wenn man hinter die Fassade schaut, ist die Welt halt schon ziemlich hinüber. Also das, die komplette Gesellschaft ist von innen heraus total verrottet und korrupt und die Umwelt ist komplett hinüber, alles ist verseucht und ja, aber nach außen hin sieht man halt den großen Daumen nach oben vom World Boy, so nach dem Motto.
Ja, und auch dieses, dass eben alles, was quasi eben nicht in das Bild reinpasst, ne, vor allem in dieses kapitalistische Bild, es sind dann alles quasi die Roten bzw. die Kommunisten. Egal.
Genau.
Ja. Kritik, Roter.
Ja, genau. Also es ist auch dieses, dieser Kalte Krieg wird da halt noch richtig durchlebt. Auch noch in den 2070ern, wo wir da dann sind.
Gut, dass du das sagst, weil da sprichst du nochmal einen anderen Punkt an, der mir eigentlich bei der Serie auch richtig gut gefallen hat. Und ich versuch's mal zu formulieren, ohne dass ich irgendwie falsch rüberkomme. Aber ich finde, bei vielen von den neueren Serien ist es so, die versuchen sehr oft, sehr explizit auf diese ganzen Probleme, die wir in der Gegenwart haben, halt einzugehen und versuchen immer so ein bisschen die Brücke zu schlagen, ja, zu dem ganzen Mist, der heutzutage passiert. Und das ist zwar alles berechtigt und das muss man auch kritisieren, ja, aber ich finde, manchmal braucht man einfach Entertainment einfach nur, dass es einen entertaint, ja. Und wenn man es dann noch schafft, quasi solche Messages reinzupacken, ohne dass es dir wie der erhobene Zeigefinger vorkommt, dann finde ich das cool. Und ich finde, das hat die Serie auch gut gemacht, weil es würde sich ja schon anbieten, bei vielen Sachen vielleicht auch wieder auf Probleme, die wir heutzutage haben, so ein bisschen einzugehen, ja. Aber letztlich ist es erstmal alles weg. Es gibt eigentlich erstmal das Layer einfach nur, okay, wir erzählen hier eine lustige Geschichte im Ödland, ja, mit richtig viel gory Gewalt und auch mit diesen Rückblenden. Und dann, wenn man will, kann man aber noch ein bisschen reingucken und dann merkt man, okay, da gibt's schon richtig ordentlich Kritik eigentlich am kapitalistischen System, an den Großkonzernen und was weiß ich was, ja. Also die Serie hält nicht zurück, aber es ist halt nicht so, dass du siehst, oh mein Gott, die Serie will jetzt nochmal am großen Rad drehen und uns erklären, wie schlecht die Welt eigentlich ist, ja.
Ja, total. Und zum einen sind es auch Dinge, die Leute verstehen, die Spiele nicht kennen oder verstehen können, wenn sie wollen. Und zum anderen bleibt sich die Serie bleibt der Marke Fallout halt einfach total treu. Also Fallout hat ja diesen bekannten Intro-Satz, War never changes.
And war. War never changes.
Und das ist auch in der Serie so, das ist auch in jedem Spiel so. Und die Spiele erzählen ja auch immer, ja, eigentlich eigenständige Stories, die eigentlich relativ lose nur miteinander verknüpft sind. Also vielleicht bei Teil 1 und 2 noch ein bisschen stärker, aber mit der Übernahme von Bethesda dann basieren die nur noch lose aufeinander. Und genau so eine Story spielen wir halt jetzt nicht, sondern sehen die da. Also genau so ist es. Und die bleiben sich selbst treu.
Und das gefällt mir gut, weil ich finde immer, es gab mal eine Zeit lang so eine Tendenz und für mich ist zum Beispiel auch Star Trek Discovery so ein bisschen dieses Loch reingefallen, ja, dass man immer so alles so ein bisschen noch düster erzählen muss und keine Ahnung, man nimmt quasi die Welt, aber macht sie nochmal eine Nummer düster und trauriger und schwieriger und dann am Schluss hast du aber den Markenkern sozusagen, hast du verloren, ja. Und da bin ich froh, dass sie das nicht gemacht haben bei Fallout.
Also die Serie habe ich leider noch nicht gesehen. Wir sind noch bei Voyager.
Das leider kannst du streichen, meiner persönlichen Meinung nach, aber da gibt's ja auch unterschiedliche Ansichten zu. Ja. Nee, also das finde ich cool. Vielleicht nochmal ist ein Unterschied, der mir wiederum nicht so gut gefallen hat, aber können wir nochmal drüber sprechen, ist das persönliche Befindlichkeit oder ist es so? Ich finde, wenn man die Spiele spielt, gerade New Vegas, aber auch eigentlich auch Fallout 3 in gewisser Weise, die New California Republic, in den Spielen hatte ich den Eindruck, das ist ein Riesendeal, ja. Die ist quasi sozusagen in der Region, also irgendwo in Kalifornien, die Nachfolge der Regierung, ja. Ist quasi eine der großen Factions, ja. Es gibt noch die Brotherhood of Steel, es gibt gut, dann gibt es noch die Enklave, die haben wir auch ganz kurz gesehen in der Serie oder zumindest von gehört. Gibt es noch ein paar andere, Caesar's Legion oder sowas, aber egal. Also auf jeden Fall. NCR eigentlich in den Spielen hatte ich es wahrgenommen als wirklich eine Institution, als jemand, der das Ödland kontrolliert in weiten Teilen oder gewisse Teile des Ödlands und so weiter, ja. Und in der Serie, auch gerade mit dem Endkampf zwischen Brotherhood of Steel und der NCR, glaube ich, da kam es so ein bisschen vor. Ja gut, das ist halt so ein Camp mit so ein paar Leuten, die da irgendwie eine kleine Ortschaft für sich reklamieren irgendwie. Also da, das hat für mich Sinn, das war wieder sowas, wo ich gedacht habe, na, die NCR hätte ich mir jetzt ein bisschen größer vorgestellt, ehrlich gesagt.
Ja, obwohl wir ja bei der Serie in einer Zeit sind, wo diese Stadt Shady Sands schon zerbombt worden ist. Und ich bild mir ein, in New Vegas wird ja auch eine Story erzählt, wo die NCR dann den Hoover Dam irgendwie hält und so und da Kriege führt, da ist sie schon groß. Aber eigentlich haben wir ja jetzt nur so eine Splittergruppe gesehen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt die komplette NCR war, weil ich, wenn ich mich recht entsinne, ist sie schon groß und aktiv im Wasteland und in mehreren Staaten auch, aber ja, die Serie spielt ja dann auch wieder ein bisschen später. Vielleicht ist jetzt irgendwie was in der Zwischenzeit passiert oder hat sie sich gewandelt, verändert. Ja, also das hätte ich jetzt gar nicht so gewichtet, ehrlich gesagt, weil wir halt auch Erzählungslücken oder Zwischenräume haben, wo noch so viel passiert sein kann, theoretisch.
Ja, stimmt. Vielleicht ist es eher so ein bisschen auch was Persönliches. Und ich meine, es macht ja eigentlich auch in der Welt wieder Sinn, weil wir sind halt auch in einer Zeit, da ist es nicht so einfach, mal eben ein paar tausend Leute durch die Gegend zu bewegen. Ja, also wenn du im einen Eck von Kalifornien bist, dann brauchst du ordentlich Zeit, bis du im anderen Eck bist. Ja, also von daher gibt's halt auch nur diese kleinen, sag ich mal, Enklaven irgendwie dann. Ja.
Aber du hast anderes Cooles angesprochen, nämlich diese ganzen Fraktionen, die wir auch aus den Spielen kennen. Ja, die Brotherhood of Steel, die Enklave, die NCR, die Vault-Bewohner und so, die tauchen halt auch wieder auf. Das war auch cooler Fanservice, wie ich fand.
Ja, fand ich auch cool. Und ich finde auch, muss man ja auch mal kurz drüber sprechen, Thema CGI und vielleicht Production Quality allgemein, ne? Das kann ja auch schnell schief gehen. Aber ich finde auch, wenn die da mit ihren Power-Armors rumstapfen oder durch die Welt, durch die Gegend fliegen und so weiter, das sieht eigentlich immer gut aus. Ne?
Fand ich auch. Wirklich gut gemacht. Ja. Also ich, klar, es ist jetzt nicht super mega geil, aber auch nicht schlecht. Also.
Naja, also da haben wir schon Schlimmeres gesehen.
Ja, also aber wirklich, ja.
Was mir bei der Brotherhood of Steel eigentlich auch noch ganz gut gefallen hat, ist, du weißt ja, ich lese mich jetzt gerade so ein bisschen in die Welt von Warhammer ein, in Warhammer 40k. Mhm. Aber ich fand, wir sehen ja dann auch, dass sie da ihre Priester haben und die Priester kommen dann auch mit so, sag ich mal, quasi Weihrauch und weinen dann noch alles und so weiter. Mhm. Das hat dann so ein bisschen so Warhammer 40k-Wives eigentlich gehabt, wenn die dann mit ihren Rüstungen stehen und dann der Priester nochmal irgendwas erzählt, ja.
Ja, eigentlich müssen wir jetzt noch auf jede Fraktion mal kurz eingehen, oder? Wenn wir jetzt schon so anfangen.
Ja, können wir machen, aber bleiben wir in der Serie. Okay, wir haben die Brotherhood of Steel. Das sind ja auch quasi so ein bisschen was, wie könnte man, was wären die? Die sind,
also, die sind eigentlich so die verbliebenen US Army Leute. Daraus sind die, glaube ich, ein bisschen entstanden und das Ziel davon, also die sind so ein militärisch-religiöser Techno-Verein. Also nicht der Musikstil Techno, sondern Technologie. Und deren Aufgabe ist es, irgendwie Technologie zu sichern, weil die Menschheit hat sich ja mit Hilfe von Technologie in die Steinzeit zurückgebombt. Und ja, jetzt sammeln sie alles an Technologie und reißen das eben an sich. Und das eins der ikonischsten Merkmale davon sind eben diese Power Armors, also quasi so, ja, 3 Meter große Rüstungen, vergleichbar vielleicht mit Space Marines aus Warhammer 40k, das hast du es ja gerade schon angesprochen. Und ja, die haben halt ganz oft irgendwelche Lasergewehre oder Miniguns oder so. Und wie gesagt, die haben halt eben auch so religiöse Züge. Da gibt's halt eben diese Priester, die dann mit so alten Dosen und so Ketten haben die da, räuchern die da die Leute ein und so. Genau. Und die haben halt so ein Ritter, Knappe, Priester, System und es gibt noch so Anwärter und umso höher du steigst, umso mehr hast du halt zu sagen und die ganzen Knappen und Anwärter und so, die haben halt gar nichts zu melden, so nach dem Motto.
Die interessiert sich jetzt auch nicht so unbedingt dafür, halt die ganze Gesellschaft als so mitzugestalten, ne, sondern die wollen einfach halt ihr Ziel und die wollen natürlich die Macht, aber die wollen jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine großartige neue Regierungsform einführen oder sowas. Ich glaube, da kümmern sie sich irgendwie weniger drum.
Habe ich jetzt auch nicht so verstanden, nee. Das sind dann eher, das ist tatsächlich dann eher so die NCR, also die New Californian Republic, die die entsteht eben dann so um Fallout 1 rum von der Timeline her. Und ja, wie der Name schon sagt, in Kalifornien. Und ich glaube, Shady Sands ist dann auch mal die Hauptstadt. Und lustigerweise oder auch vielleicht auch gar nicht so überraschend, ist das zu Beginn erstmal eher ein sozialistischer Staat, wo relativ klar geregelt ist, wie viel jeder Mensch besitzen darf und so. Aber so wie jede Regierung wird die dann irgendwann korrupt und korrumpiert sich und Politiker hier und da, und dann gibt's dann doch wieder irgendwelche Großbauern und die andere unterdrücken und Geld und wie auch immer. Ja, das ist so die Story. Aber die erhalten, das ist dann das, was einem Staat noch am ehesten nahe kommt, glaube ich.
Dann gibt's, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, die Raiders. Die sind ja so ein bisschen die Standardbösewichte im Ödland, ne? Also ja. Die sind ganz klassisch so ein bisschen Mad Max-mäßig unterwegs.
Genau,
ne?
Ziemlich fertige Typen, meistens irgendwie Drogen, Alkohol, Knarren im Spiel. Genau,
immer auf Jet. Jet ist ja die Droge.
Genau. Ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die in der Serie explizit vorkommen, die Enklave.
Ja, ich glaube schon, weil der Professor, den sie da am Anfang suchen, der den Kopf spendet, der flüchtet da, glaube ich, vor der Enklave. Also dort, wo er seine Forschung betreibt und den Hund großzieht, da, das ist, glaube ich, Enklaventerritorium. Die Enklave sind so die Nachkommen der US-Regierung, wenn ich mich recht entsinne. Und die sind aber eher ziemlich undercover unterwegs. Also da weiß man nicht so richtig, was die treiben, und das ist alles sehr verschwörerisch um die Enklave rum. Und ich glaube, in Fallout 1 oder 2 sind die auch die Antagonisten, und die haben auch irgendwelche Bohrinseln im Wasser und so, und verfolgen da irgendwie ihre Ziele. Die könnte ich dir aber nicht mehr wirklich benennen. Das ist auch, muss Fallout 2 sein, weil die Enklave hat so eine ganz ikonische eigene Power-Rüstung, die aussieht wie so ein Rabenkopf oder wie so ein Vogelkopf irgendwie.
Die sind quasi so ein bisschen so das Gegenstück zur Brotherhood in den anderen Spielen dann auch.
Ja.
Genau, dann gibt's, ja, ich weiß nicht, ob man das als Faction sehen sollte, aber halt eben Vault-Tec, ne, die ja auch wieder einiges kontrollieren.
Genau, da kann man halt noch sagen, also Vault-Tec, jeder kennt den Pip-Boy oder den Vault-Boy. Das ist dieser blonde Comic-Charakter mit dem blauen Overall an und dem Daumen hoch. Und das ist eben dieser Megakonzern, oder einer von großen Konzernen, die diese Bunker gebaut haben. Und ich glaube, der Twist ist, dass diese Bunker eigentlich gar nicht alle so zur Rettung der Menschheit dienen, sondern manchmal machen die auch einfach total gestörte Experimente, so Sozialexperimente, oder verseuchen Leute absichtlich oder.
Das fand ich übrigens auch wieder nochmal cool in der Serie. Ich weiß gar nicht, ob das in den Spielen explizit so erklärt wird, wahrscheinlich schon irgendwann. Aber ich habe mich das schon immer gefragt, warum geht in den Walls eigentlich immer so crazy Zeugs ab? Man liest ja dann auch in den Spielen, kann man ja wirklich die Einträge in den Walls lesen und was für Sachen da gemacht werden und so weiter. Mir war das aber nie klar, warum das so ist. Und das wird jetzt ja dann quasi in der Serie ganz gut erklärt, dass Vault-Tec halt sagt, naja, wir haben da die ganzen Walls, dann lassen wir die doch mal einfach quasi gegeneinander antreten. Jeder kann sich für sein Vault quasi überlegen, wie er die Gesellschaft aufbauen will, und dann gucken wir mal, welche Gesellschaft am Schluss übrig bleibt. Und da sind natürlich die verrücktesten Ideen dabei.
Ja.
Genau, aber Factions, es gibt noch die Ranger, die zumindest in New Vegas relativ wichtig sind, die kommen aber eigentlich in der Serie auch nicht vor, soweit ich weiß.
Sind das die mit diesem, kommt, also einer hat doch so eine Rüstung, oder?
Die Rangers sind so ein bisschen so die Cowboys mit Gasmasken an, würde ich sagen. Ja? Die haben Mäntel und dann haben die alle so Gesichtsmasken an.
Ja, doch, aber einer, also irgendwann kommt der Ghoul doch mal auf so eine Farm, wo, und die Typen, die er da befragt, die haben doch so eine Rüstung angehabt.
Oh Gott, so eine Ranger-Rüstung. So ein schlechtes Gedächtnis, könnte sein, ja.
Ich bilde mir schon ein, ja, doch, ich bin mir sehr sicher. Ich habe sogar extra nochmal das New Vegas-Cover gegoogelt und es meiner Frau gezeigt.
Ja.
Aber das sind nicht explizit Ranger, also die tragen diese langen Mäntel und diese diesen Gasmaskenhelm oder was auch immer das ist.
Und dann gibt's noch Faction / Rasse sozusagen, die Ghouls, ne? Und da ist eben der Cooper, einer der Hauptdarsteller, ist ja quasi ein Ghoul. Und die Ghouls sind, ich glaube, da weicht die Serie auch wieder ein bisschen ab von den Spielen, die Ghouls sind ja quasi extrem verstrahlte einfach, die dann mutiert sind.
Wenn mich nicht alles täuscht, also in den Vaults haben wir gerade gesagt, da wurden Experimente gemacht und eins der Experimente in einem der Spiele, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ist so, dass sie eine Vault mit Absicht undicht gemacht haben, so dass immer so ein bisschen radioaktive Strahlung rein konnte. Und da wurden Leute halt über 200 Jahre verstrahlt und ich glaube, aus dieser Vault kamen ursprünglich mal die Ghule.
Wobei es in der Serie jetzt ja so ist, dass wir sehen, ist ja, dass du quasi Ghoul werden kannst durch Drogen oder durch eine Medizin, weil unser Freund Thaddeus, ne, der bricht sich ja den Fuß oder kriegt den Fuß gebrochen und schleppt sich ja dann durchs Ödland und trifft dann auf diesen, auch ein geiler Charakter, diesen Snake Oil Salesman, sage ich mal, ne? Also so ein ganz, ganz zwielichtiger Typ, der dir immer das verkauft, was du gerade brauchst. Und der verspricht ihm ja dann, ihn zu heilen und gibt ihm ja dann so eine Art, erst dachte ich auch, es ist Jet oder irgend so eine gasförmige Droge. Der nimmt die dann und auf einmal wächst sein Fuß nach. Und da dachte ich erst noch, oh gut, ist aber eine gute Halluzination.
Dachte ich auch, genau dasselbe.
Ich glaube, wahrscheinlich war es mit Absicht auch so gemacht, aber ein bisschen später wird der Thaddeus ja dann von einem Pfeil durchbohrt und stellt fest, oh, ich ziehe mir den einfach raus und Leppe geht weiter. Ja, und das ist ja dann, und dann stellt er fest, oh shit, ich bin ein Ghoul. Also kann man jetzt Ghoul scheinbar auch durch diese Medikamente / Drogen werden. Ja.
Wobei ich nicht weiß, es wird man Ghoul, weil man irgendwie verstrahlt wird oder so? Oder vielleicht hat der halt, war das einfach krass radioaktiv oder sowas? Ich weiß es
kann,
auch nicht.
Kann auch sein. Kann auch
aber
sein.
Scheinbar ja, geht das jetzt, ja.
Ja, und das sind, glaube ich, so die wichtigsten. Ich meine, es gibt noch einiges. Supermutanten kam in der Serie, glaube ich, auch nicht vor.
Haben wir jetzt noch nicht gesehen, nee. Nee.
Dann, gut, was wir ganz am Schluss sehen, sind natürlich die Deathclaws, ne?
Ja, einen Kopf, so einen skelettierten Kopf von einem Deathclaw sieht man.
Ja, genau. Ich denke, die werden dann wahrscheinlich in der nächsten Staffel relevant werden.
Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, sonst würde man das jetzt nicht so antießen, ne? Ja.
Haben wir mal so Maulwürfe oder sowas, diese, oder?
Mole Rats
ja. Oder diese Brahmen oder so, sind die mal aufgetaucht?
Nee, lustigerweise habe ich auch keinen Brahmen gesehen. Ich meine, man sieht dann Riesenkakerlaken.
Ah ja, die sieht man, ja, stimmt.
Wir sehen wir diese, wie heißen denn diese Viecher, die auch furchtbar in Vegas, die einen immer töten, Cazadores oder sowas, irgendwelche Riesenschnaken, haben wir, glaube ich, auch nicht gesehen.
Diese Blutflügler oder wie, die sind so ätzend, ja. Haben wir auch nicht gesehen, nee.
Und sonst, ja, schon noch, glaube ich, einiges, was jetzt gar nicht
mehr zusammen. Da gibt es jede Menge Kreaturen noch, ja.
Ich weiß gar nicht, wie das Viech im Wasser da heißt. Das ist ja auch so ganz eklig.
Schlinger hieß es auf Deutsch, glaube ich. Ich habe die Folge haben wir auf Deutsch geschaut. Da hieß es Schlinger. Ich weiß nicht, wie das auf Englisch dann. Aber da kann ich mich im Spiel tatsächlich nicht dran erinnern an den.
Nee, ich habe aber dann das Lustige, ich habe halt nachgelesen und da klang das so, als ob das irgendwie so ein etablierter Gegner ist. Ich bin auf den noch nie getroffen.
Ich auch nicht. Also keine Ahnung. Vielleicht auch ganz interessant noch, weil wir jetzt Deathclaws und diese Schlinger da angesprochen haben. Die US-Regierung hat vor den Atombomben halt viel mit diesem NEV, oder wie heißt der Virus? Nee, FEV. Das müssen wir jetzt schnell recherchieren.
Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
FEV-Virus, genau. Also genau, damit haben die rumexperimentiert. FEV steht für Forced Evolutionary Virus. Und damit wurde experimentiert vom Militär und nachdem die Bomben gefallen sind, sind diese Experimente irgendwie ausgebüxt. Also die Todesklauen oder Todeskrallen oder wie sie heißen, die sind nicht einfach so durch die atomare Verstrahlung der Bomben entstanden, sondern durch diesen Virus auch. Also ganz viele Mutationen, die meisten sogar, stammen von diesem FEV und gar nicht von der atomaren Verstrahlung der Atombomben.
Ja, stimmt, ja. Die, ich glaube, Supermutanten sind auch so eine militärische Züchtung gewesen.
Supermutanten kommen aus dem ersten Teil von Fallout. Mhm. Da gibt's eben auch einen Antagonisten, der mit diesem Virus infiziert ist und der hat die tatsächlich erschaffen.
Ja, vielleicht muss ich doch mal Teil 1 und 2 nochmal spielen, aber was heißt nochmal überhaupt mal spielen, aber Ja, ich finde es immer sehr schwer, diese alten Spiele wirklich anzupacken, wenn du die damals nicht gespielt hast. Ne?
Das, ja, das funktioniert mit Nostalgie schon viel besser.
Jetzt überlege ich gerade, wir haben jetzt ja schon einige Sachen abgeklopft, ob noch irgend sowas Großes von uns vergessen wurde, aber ich glaube eigentlich haben wir eigentlich, wir haben jetzt die wichtigsten Charaktere gehabt, wir sind so ein bisschen über die Handlung hin und her gesprungen, vielleicht so Richtung Abschluss mal so, was war jetzt insgesamt gesehen, was hat dir denn am besten gefallen bei der Fallout-Serie?
Außer dem Fanservice und den gut geschriebenen Charakteren.
Noch besser als das. Oder so, also, eine Szene oder sowas, die für dich so rausgeragt hat.
Also ich komme aus einer Zeit, wo Videospielverfilmungen sehr negativ konnotiert waren. Und das ging mir bei Last of Us schon so, auch jetzt kürzlich oder halt bei Fallout wieder. Hab ich mir gedacht, oh je, hoffentlich kann das was oder hoffentlich haben sie es gut hingekriegt. Und ich wurde jetzt nicht enttäuscht. Und das ist für mich eine sehr erfreuliche Tendenz, dass man sich sowas wohl mittlerweile wirklich anschauen kann, ohne dass man total enttäuscht wird oder dass ein totaler Lizenzmüll draus gemacht wird. Hier hat man halt einen Umgang damit gefunden, der sehr die Videospielvorlage wertschätzt. Man hat sich mit der Timeline bis auf irgendwelche Kleinigkeiten auseinandergesetzt. Man hat das Entwicklerstudio mit an Bord geholt und so weiter und so fort und hat da einfach seine Hausaufgaben gemacht und das in einem guten Production Value umgesetzt. So wie man es halt jetzt bei Last of Us und The Witcher und so weiter, wie es alle heißen, auch gemacht hat. Und das ist für mich eigentlich das Erfreulichste an der ganzen Sache. Ja, und sonst halt, wie gesagt, Lucy, cool, Cooper Howard, total cool. Die Atmosphäre, da haben wir die ganzen Easter Eggs, die ganzen Anspielungen, das Universum bleibt sich treu und ist einfach rundum gelungen, fand ich.
Was mir jetzt gerade einfällt, wo du es nochmal gesagt hast mit den Videospielumsetzungen, habe ich nochmal so einen Gedanken gehabt nebenher. Ich glaube, das hängt vielleicht auch jetzt wirklich damit zusammen, dass wir jetzt in der Zeit leben, in der halt viele Leute, die quasi auch in der Filmindustrie solche Umsetzungen machen, halt mit den Spielen auch oder mit Spielen generell aufgewachsen sind. Ne? Weil wenn du guckst, Nolan hat ja in irgendeinem Interview auch gesagt, dass er totaler Fallout-Fan ist und dass er angeblich, gut, das sind ja immer so Marketing-Erzählungen, ne? Dass manchmal ein Dreh verschoben werden musste, weil er noch Fallout spielen wollte unbedingt. Ob das jetzt so stimmt, wer weiß. Ja. Aber trotzdem gehen wir mal davon aus, dass er vielleicht wirklich ein Fallout-Fan ist und das gerne gespielt hat. Ne? Wir haben dann bei Witcher zumindest am Anfang mit Cavill jemanden gehabt, der das Spiel auf jeden Fall selbst gerne gespielt hat und die Bücher gelesen hat. Ne? Dann bei Last of Us, gut, da ist es so eher andersrum, dass quasi Neil Druckmann heißt der, glaube ich, ne? Der das Spiel ja schon fast wie einen interaktiven Film gemacht hat, dann auch Showrunner für die Serie war. Also was ich sagen will, während früher zum Beispiel sich einfach Uwe Boll die Lizenz gekrallt hat und irgendwas gemacht hat, was er dachte, was eine Videospielumsetzung ist. Ne? Also vielleicht ist es jetzt einfach so, dass das jetzt alles auch mal langsam ein bisschen ernster genommen wird, als wirklich eine Art von Storytelling, die man auch seriös rüberbringen kann und muss, versus einfach irgendwie so ein Logo draufknallen und hoffen, dass es läuft, ne?
Das stimmt, aber wir haben es ja bei Herr der Ringe zum Beispiel gesehen, das kann auch ganz schön in die Hose gehen. Also, ja, also es reicht halt nicht, sich die Marke zu nehmen und so, auch zur heutigen Zeit, man muss sich halt noch wirklich mit dem Thema auseinandersetzen und im Zweifelsfall sich mit Leuten auseinandersetzen, die Ahnung davon haben. Und das, finde ich, ist bei den drei Sachen, die wir jetzt genannt haben, mehr gelungen und bei anderen Dingen halt jetzt nicht so. Und klar, wenn du einen Henry Cavill an Bord holen kannst, der halt eh schon Nerd ist und der das selber noch abfeiert und sich freut, so einen Charakter zu verkörpern, ist es halt ein Jackpot. Ja.
Wobei jetzt, es ist mal, was ich manchmal auch hier erzähle am Mikrofon, die Witcher-Serie an sich ist ja eigentlich wiederum nicht so gut, ja. Also ist ja eigentlich schon wieder fast das Gegenteil von dem, was ich gerade erzählen wollte. Naja, aber trotzdem ist jemand mit dabei gewesen, den haben sie dann auch quasi nicht rausgeschmissen, er ist ja selbst gegangen, ne?
Ja.
Ersetzt. Wobei, das könnte meine These auch wieder stützen, er ist ja gegangen, weil er nicht zufrieden mit der Umsetzung ist. Ja.
Ja, bei der neuen Staffel soll das wohl so sein, ja. Obwohl ich die alten, also die Staffeln von The Witcher, die es bis hier jetzt gab, fand ich eigentlich auch cool. Also ich kenne ja auch die Bücher schon sehr lang, ich habe auch alle Spiele gespielt. War schon in Ordnung, war cool. Und mit die besten Kampfszenen, die mir jetzt so einfallen auch, also
Ja, die Kampfszenen fand ich gut, die Serie an sich, naja.
Da müssen wir uns dann mal anders rüber
unterhalten. Genau. Ja, was haben wir denn jetzt Fallout-mäßig, worauf wir uns freuen können? Das ist ja heute, wir nehmen am 25. April auf, angeblich heute kommt ja das Next Generation Update für Fallout 4 umsonst, was uns ja neue Grafik und, glaube ich, so ein bisschen neuen Content bringen soll. Das heißt, es lohnt sich vielleicht, das Spiel nochmal aus der Mottenkiste zu packen.
Habe ich schon gemacht.
Sehr gut. Ja, ich auch. Ich warte schon sehnsüchtig auf das Update. Dann, ja, Staffel 2 wurde ja schon approved vom Studio, aber wird wahrscheinlich mit Sicherheit noch, keine Ahnung, 2 Jahre dauern, denke ich mal.
Ja, wahrscheinlich.
Fallout 5 wurde auch schon ja mehrfach bestätigt, aber, glaube ich, heißt nicht sogar, dass Fallout 5 nach Skyrim 6 kommt. Also
nach Elder Scrolls 6, meinst du?
Elder Scrolls 6,
ja, genau. Also, ja, war der Plan. Also man munkelt so in 10 Jahren frühestens.
Boah, was sind das für Zeitrahmen? Das ist eigentlich auch Horror, wenn du
das
überlegst.
Das ist schon heftig. Ja, viele Fans wünschen sich halt, dass man jetzt nochmal Obsidian oder so an Bord holt. Wäre ja auch naheliegend. Ich glaube, Bethesda ist von Microsoft gekauft worden, kann es sein. Und Obsidian ist da auch unter dem Schirm her. Dass man die vielleicht nochmal ein Spin-off von Fallout 4 machen lässt. Und nach dem krassen Erfolg der Serie halte ich das auch nicht mehr für so unrealistisch eigentlich.
Ja, das könnte sein, ja. Ansonsten kann ich echt eigentlich allen Leuten, die ein bisschen Lust haben, sich darauf einzulassen, nur empfehlen, schaut euch mal wirklich an, die inoffiziellen Fallout-Mods, die es so gibt, ja. Weil das muss man Bethesda auch schon zugute halten. Die haben ihre Spiele eigentlich immer so gemacht, dass du relativ einfach Mods dafür machen konntest. Dann gibt's eine riesige Community. Und man kann im Prinzip Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas, da gibt's im Prinzip komplett eigene Spiele nochmal als Mods. Ja. Der einzige Nachteil ist, dass scheinbar das neue Update, was jetzt kommt, erstmal vermutlich alle Mods kaputt macht. Aber ich denke, da wird relativ schnell nachgezogen. Und dann ist auf jeden Fall ja schon angekündigt, dieser Riesenmod Fallout London heißt der, was quasi ein komplett eigenständiges Spiel mit der Fallout 4 Engine in London sein soll. Es gibt auch einen Mod, wo du komplett Fallout 3 in Fallout 4 spielen kannst. Es gibt unendlich viel Zeug. Also das lohnt sich und das ist auch nicht illegal. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Das ist quasi vollkommen okay. Natürlich sollte man immer noch schauen, wo man die Dateien runterlädt. Und wenn eine ausführbare Datei ist, vielleicht nicht unbedingt machen. Ja. Aber das könnte ich noch allen empfehlen, die jetzt Bock auf das Thema haben.
Ja, New Vegas haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, gell?
Ja, stimmt. Also New Vegas, das ist auch mal sowas, wenn man die Leute fragt, was ist dein Lieblings-Fallout, dann ist mittlerweile ja Konsens, dass man sagen muss New Vegas und dann klingt es schon so ein bisschen wie, keine Ahnung, man will dann auf den Zug mit aufspringen. Aber ich muss ehrlich sagen, New Vegas ist auch das, was mir am meisten Spaß gemacht hat.
Das kann ich so nicht behaupten, ganz ehrlich. Ja? Nee, bei mir ist wahrscheinlich das Liebste, was ich jetzt so habe, ist Fallout 3. Aber das kam halt auch zu einer Zeit raus, wo ich wirklich viel Zeit damit verbringen konnte. Und ich fand, von allen Fallouts ist es mit das atmosphärischste. Und wie gesagt, eins der besten Spielintros oder Prologe überhaupt. New Vegas war bei mir irgendwann mal verbuggt oder so und ich konnte dann nicht weiterspielen oder so. Kann mich nicht erinnern. Ich hab's abgebrochen, weil irgendwas schiefgelaufen ist.
Ja, ja, also auf jeden Fall. Also New Vegas ist das ja legendär, wie verbuggt das Spiel ist. Ja. Und das ist auch heute immer noch ohne Mods quasi immer noch furchtbar. Aber ich finde, ja, bei mir war es wahrscheinlich genau wie bei dir mit 3. Ich habe das angefangen. Das war, glaube ich, das erste Fallout-Spiel für mich. Ich hatte Zeit. Ich habe die Welt erkundet und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja.
Ja, und im Abspann sehen wir halt jetzt auch, wie der Vater von Lucy dann vor diesem ikonischen Turm steht. Oder der Stadt genau. In Vegas, ja.
Ja.
Die ja nochmal eine ganz eigene Geschichte hat, die von dem Atomkrieg relativ unberührt geblieben ist.
Ja, und das sind auch wieder so richtig schöne, absurde Sachen dabei. Ja, vielleicht, jetzt fällt mir gerade noch ein, weil du gesagt hast, was könnte man noch so angehen. Es gibt noch die Wasteland-Spiele. Das sind quasi so isometrische RPGs, auch mit Fokus so ein bisschen auf rundenbasierten Kampf. Die sind auch relativ ähnlich wie Fallout, würde ich mal sagen. Mhm. Ein bisschen ernsthafter als Fallout, aber wenn man auf sowas Bock hat, macht auch Spaß, ja.
Ja, kleiner Funfact dazu. Interplay und Black Isle wollten aus Fallout eigentlich auch Wasteland 2 machen. Nur hatte mittlerweile EA die Rechte dafür und hat die halt einfach nicht abgegeben. Und daraus ist dann Fallout entstanden. Also Fallout 1 sollte ursprünglich ein Wasteland-Titel werden.
Ja gut, dann manchmal kommt doch was Gutes bei raus aus solchen Situationen, die eigentlich nicht so cool sind.
Ja, gut, Wasteland gibt's ja mittlerweile auch einen zweiten Teil, kam vor Jahren mal als Kickstarter oder so. Aber habe ich persönlich jetzt nicht gespielt.
Gibt's einen dritten sogar mittlerweile.
Ah, okay, na gut, dann scheint's ja Erfolg gehabt zu haben.
Ja, und also ich hab's gespielt, aber nicht fertig gespielt. Ist cool, aber es hat halt, wie gesagt, viel mehr diesen rundenbasierten Kampf, die Strategie im Vordergrund. Ja. Ja, aber sonst, glaube ich, fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, ohne mich zu wiederholen. Wir haben es ja schon ganz am Anfang gesagt, aber falls jemand bis hierher gehört hat und sich noch nicht schlüssig ist, ob er die Serie schauen will, schau sie auf jeden Fall.
Ja, irgendwie haben wir jetzt gar nicht so viel über die Serie auch geredet, gell? Auch ganz viel Lore mit rein und Spiele und was auch immer. Aber vielleicht entdeckt ihr die Serie dann einfach für euch nochmal und könnt uns ja Bescheid geben, ob wir Quatsch erzählt haben oder was ihr davon haltet.
Quatsch habe ich auf jeden Fall erzählt, aber es kann ja trotzdem sein, dass wir jetzt Lust auf die Serie gemacht haben. Du hast recht, ich habe am Anfang noch groß angekündigt, dass wir hier rumspoilern und wir haben uns hauptsächlich über die Spiele unterhalten. Wobei, nee, das stimmt so nicht ganz. Wir haben schon auch einiges
über die Serie. Ja, wir haben schon viel auch über die Serie geredet.
Ja, aber wie immer, ne, lasst uns auf jeden Fall hören, was ihr so zu Fallout sagt, ob ihr Fans der Spiele seid oder von welchen und auch wie ihr zu der Serie steht, falls ihr sie geschaut habt. Ja, immer interessant. Und ansonsten würde ich sagen, bis bald mal wieder, entweder hier oder bei Heir to the Empire oder wo auch immer. Ja, und Tom, ich danke dir für die Zeit.
Ja, danke. Und dann bis demnächst beim großen Witcher-Podcast. Genau. Den machen wir jetzt 20 Jahre lang nicht. Dann machen wir einen Running Gag draus.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Bis bald.